Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem Kanal Stoner Frank und Frei. Und Thema heute ist Wasser. Um genauer zu sein, es geht um Wasserwirtschaft. Um noch genauer zu sein, es geht so um, wie gehen wir mit Flüssen um große Staudammprojekte. Und ich habe ein paar interessante Beispiele auf der Welt, Dinge, die ziemlich aktuell sind. Und im Zentrum steht aber tatsächlich ein ganz aktuelles Thema, nämlich die Wasserkrise im Südwesten der USA. Ich hatte ja schon mal eine Sendung gemacht vor nicht allzu langer Zeit unter dem Titel Californication, wo ich ein bisschen über Los Angeles berichtet habe und dieses Südkalifornien. Und da hatte ich schon angesprochen, dass es ja eigentlich so ist, dass diese riesengroße Stadt, dieser urbane Großraum, mitten in der Wüste gebaut ist. Eigentlich an einem Ort, wo man gar nicht so eine Stadt hat, weil bauen sollte, weil man nicht die Ressourcen nicht hat. Und vor allem die entscheidende Ressource ist Wasser. Und ich hatte es da schon erzählt, dass das überhaupt nur möglich ist durch einen großen Ingenieursaufwand, was halt auch so typisch ist für die Mentalität von Amerika. Alles ist machbar, technisch lösbar. Und habe da eben schon über dieses Thema ein bisschen gesprochen. Und jetzt ist es ganz aktuell so, tatsächlich jetzt in unseren Tagen, wo wir hier sind, dass sich im Südwesten, in Kalifornien, Nevada, dass sich dort eine wirklich große Wasserkrise, Wasserknappheit entfaltet. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich das Thema jetzt hier genommen habe, aufgrund von diesen aktuellen Ereignissen. Und zum Anfang habe ich hier erstmal eine Karte für euch. Schauen wir uns Amerika an. Ich habe dann auch noch ein paar andere internationale Beispiele, aber wirklich im großen Raum wird diese Wasserkrise im Südwesten hier heute einnehmen. Und habe eben so eine Karte gebracht, um diese Region, um die es geht. Wir sehen hier unten so Kalifornien, Los Angeles, San Diego, diese großen Städte. Dann eben hier Arizona mit der Großstadt Phoenix. Und alles Wasser, was dort unten die Leute benötigen, das muss von woanders kommen. Weil das ist eigentlich Wüste, das ist kein Wasser. So. Und alles, oder tatsächlich der Großteil von dem Wasser, und das ist, um was es heute geht, kommt eigentlich aus diesem Einfluss, aus diesem Colorado River. Und dieser Colorado River, da hat man begonnen hatte schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber ganz groß dann in den 30er Jahren, was auch so Wirtschaftsprogramme waren, da war ja große Depression und so weiter. Damals hat man diese großen Staudämme gebaut, vor allem dieser hier, der Hoover Dam, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Der galt lange Zeit als der größte Staudamm der Welt, Ingenieursmeisterleistung, 30er Jahre und ist immer noch am Start. Und hinter diesem Hoover Dam hat sich ein großer See gebildet, der sogenannte Lake Mead. Denn das ist hier ein riesengroßer See, das ist größer als der Bodensee. Und dieser Lake Mead ist sozusagen das Frischwasser-, Trinkwasserreservoir für diese ganze Gegend da unten. Und ich meine, das sieht jetzt hier klein aus, aber es sind die USA, das sind große Entfernungen, über die halt dieses Wasser von diesem Lake Mead bis runter nach Phoenix geht, bis nach Los Angeles geht. Es ist nicht nur das Trinkwasser, was die Leute dort brauchen, es ist natürlich auch für Landwirtschaft das Wasser, was hier benötigt wird. Und letztens kommt das alles aus diesem Colorado River, der wiederum diesen Lake Mead speist. Und jetzt ganz aktuell ist es so, dass dieser Lake Mead dramatische Pegelverluste hat. Also der Wasserpegel dort, der sinkt dramatisch. Das ist eine Entwicklung, die schon über einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte geht. Aber jetzt in diesem Jahr und jetzt in diesem Monat, wir zeichnen hier im Juni auf, hat das wirklich eine dramatische Entwicklung genommen. Und man kann tatsächlich jeden Tag auf Social Media oder auch auf YouTube das verfolgen. Und jeden Tag kommen dort neue Updates, neue Videos. Das ist ein Thema, was im Mainstream überhaupt nicht groß behandelt wird. In Amerika nicht, aber bei uns gleich gar nicht. Vielleicht auch, weil man Sorge hat, so dass man möchte die Leute da nicht beunruhigen. Aber es ist eine tatsächlich beunruhigende Entwicklung. Und viele Menschen, die in dieser Region eben wohnen, machen sich größte Sorgen über das, was aktuell dort passiert. Dieser Lake Mead Wasserpegel, der sinkt dramatisch. Und ja, jeden Tag gibt es dort neue Videos, die das dokumentieren, einfach von Leuten, die dort vor Ort sind, so Abenteuer, YouTuber, die diese Informationen raushauen. Und so ein paar Impressionen möchte ich mit euch jetzt teilen und ich habe hier ein Video am Start. Jetzt müssen wir mal kurz nochmal schauen. Credit, ich habe hier einen kleinen Zettel, das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe heute. So. Ach ja, The Other Me, so heißt dieser YouTube-Kanal, dass ich dem wenigstens hier die Ehre gibt, wenn wir von ihm zitieren. Ich habe nur den Kanal genommen, weil ich gestern habe ich das Video rausgesucht, halt ein aktuelles nehmen. Es kommen jeden Tag neue und es gibt verschiedene YouTuber, die einen guten Job machen, diese Dinge zu dokumentieren. Und lass uns das mal anschauen, weil ich glaube, diese Bilder, die zeigen einem schon mal, was dort das Problem ist. Das sind wirklich dramatische Aufnahmen. Ne? Das ist also die Gegend, der fährt so von Las Vegas, das ist nicht weit von Las Vegas, dieser See, fährt er hier durch die Wüste zum Lake Mead. Ich hoffe, wir kriegen ja keine Probleme mit der Musik hier. This is the other me.
This one's a little bit special.
Though. Hi, man.
And special thank you to Bill Pullman.
Special thank you to you from Germany.
So right here was the water level in 2008.
2008 war hier das Wasserlevel. Und jetzt guckt euch das mal an, der Unterschied. Da, wo der steht, war 2008 noch die Wassergrenze und jetzt ist es da unten so. Tatsächlich dort, wo der jetzt ist, das ist einer von den Spots, wo die Leute ihre Boote in diesen See bringen. Das ist ein Riesensee, da gibt es natürlich auch alle möglichen Freizeitaktivitäten. Es ist extrem fischreich und Fischen, Wassersport, was auch immer. Und das ist einer von den Orten, wo die Leute ihre Boote dort zum Wasser bringen. Und dort, wo jetzt die Autos parken, da war noch vor wenigen Jahren, ist dort die Rampe gewesen, so wo es in den See geht. Und guck mal, wo der jetzt ist. Ja.
Is that in the last video? Look how high up we are. This is the water level in 2018.
Spricht für sich, ja.
So basically wow. We're underwater right here.
Hier überall noch diese Betonrampen, das ist, wo du mit dem Boot reingehst hier.
So it took a while to get to the next level.
Okay, jetzt muss er eine ganze Weile laufen. Letztes Jahr. Und jetzt guck mal. Da oben, das sind früher die Boote rein, vor 3-4 Jahren noch. Das war der Stand letztes Jahr. Oh, wo sind wir heute? Das ist ein Riesenunterschied.
That's what I was saying in my last video, is that the past year we've lost more water than we have almost all the years combined. It's crazy.
Also er sagt eben auch, dass diese Entwicklung, die gibt schon länger. Ja, der Höhepunkt von Lake Mead, also wo das meiste Wasser drin war, war glaube ich in den 80ern oder so. Aber seitdem geht es bergab. Aber jetzt in diesem Jahr und jetzt in diesem Monat ist die Entwicklung wirklich dramatisch und besorgniserregend.
Last year all of this was underwater. And look how far back it is now. I can see Bill Coleman hasn't picked up his boat yet. Hurry up, Bill, get out there and get this thing. It looks like the ruins of a lost civilization out here now.
Ja, das finde ich auch interessant.
The lake is starting to reveal her secrets.
The lake is starting to reveal its secrets. Das ist natürlich auch spannend. Da, wo jetzt der Wasserpegel sinkt, kommen tatsächlich die ganzen schmutzigen Geheimnisse zum Vorschein. Ne? Da gibt es auch einen Haufen Leute, die jetzt so dort unterwegs sind und schauen, ob sie nicht irgendwelche Dinge entdecken, die jetzt dieser sinkende Wasserspiegel preisgegeben hat. Mal zum Beispiel ein bisschen düsteres Stuff. Man hat jetzt schon mehrere Leichname gefunden. Unter anderem ist es so Leute, die da in irgendeinem Fass eingeschlossen wurden und mit Gewichten versenkt. Hey, das ist auch Mafia-Country. Nicht weit weg ist eben Las Vegas, sondern sind noch diese wilden Las Vegas-Geschichten aus den 60ern und so. Und die tauchen jetzt auf. Also untergegangene Boote und alle mögliche Stuff ist hier am Start.
Alright, let me give you a little bit of reference here. Right there is the boat ramp.
Das ist auch so eine Bootsrampe.
Just a couple days before we came on our last visit out here to Colville. And you see where the concrete ends. There's only 10 feet from there to the water, 10 or 12 feet. Now look at it. Look how much it's gone down to there.
Und da haben die vor 2 Wochen noch ihre Boote reingelassen. So. Also das ist dramatisch. Hier sieht man es auch sehr gut, in dieser Passage. Guck mal diesen weißen Rand an. Das zieht sich letztens um den ganzen See. Das ist, was nur jetzt in den letzten Wochen und Monaten an Wasser verloren gegangen ist. Deswegen ist es noch so hell. Das ist eine dramatische Entwicklung. Wenn man auch überlegt, wie groß der See ist. Also der ist von der Wasseroberfläche ist der größer als der Bodensee. Da kann man sich mal überlegen, wenn dort so viel Wasser verloren geht innerhalb von ein paar Wochen, was das für eine Wassermenge ist. Mittlerweile ist wahrscheinlich die Oberfläche kleiner als vom Bodensee, weil das ist anders als der Bodensee, ist es nicht eine so eine einheitliche Fläche, sondern es gibt dort viele Canyons und so weiter. Das ist ein bisschen ausgefächert, dieser See. Und einige von diesen Seitenarmen von dem See sind jetzt halt Wüste geworden. Ne? überall kann man sehen, wie hoch eigentlich der Pegel war.
This is like boating through a mini canyon. It's really cool to see in person.
Was auch wichtig ist bei diesem See, ist eben sind diese Wasserwirtschaftsgeschichten. Ja. Das ist auch interessant, da oben ist eine Boje. Und er hat gesagt, das ist eine Boje. Und noch letzten Monat war diese Boje im Wasser. Da bist du mit dem Boot vorbeigefahren und die Boje hat dich gewarnt, Vorsicht, hier Untiefen. Das sind diese Untiefen, die jetzt hier offengelegt sind. Noch letzten Monat, sagt er, und das sagen auch andere, die dort unterwegs sind, diese Boje war letzten Monat noch unter Wasser.
You're gonna hit a rock with your prop. Now look where it is.
Das Video ist im Original ein bisschen länger, aber ich habe so ein paar Sachen rausgelassen. Aber jetzt wird es auch interessant. Hier, guckt euch das Ding hier an. Ja. Das ist Wasserwirtschaft. Das ist eins von genau, ist eine von diesen Stellen, wo Wasser aus dem See entnommen wird und dann in riesen Pipelines halt nach Kalifornien gebracht wird oder nach Nevada, keine Ahnung, wo jetzt genau das hinführt. Aber das sind diese Wasseranlagen, die sind normalerweise weit unter Wasser und die werden freigelegt. Man ist schon dabei, dass man so neue Rohre baut, die ja noch tiefer gehen, weil die man Jahrzehnte lang genutzt hat, die liegen trocken, da kommt kein Wasser mehr durch. Also das zeigt auch diese dramatische Entwicklung. Ja. Auch diese Anlage hier, ich weiß gar nicht genau, was das ist hier. Es hat irgendwas mit Wasserwirtschaft zu tun. Ich glaube, mit diesen Rohren, da wurde auch Wasser aus dem See rausgesaugt. Und bis vor kurzer Zeit war das Wasser hier oben. Ja.
We're going to get up close to the straws and I'll show you what I mean. That's a walkway up there so that they can walk out to do maintenance out there. That's where the water was, right? Just below that walkway.
Da oben war es, noch vor kurzem. Und ich weiß jetzt nicht genau, was die Funktion von denen ist. Wenn ihr das besser wisst, schreibt einen Kommentar rein. Ich bin jetzt kein Techniker. Aber durch diese Rohre, man sieht, manche stehen hier schon in der Luft, da wurde eigentlich Wasser rausgesaugt, Wasser entnommen, für welche Zwecke auch immer. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel. Aber die liegen alle frei. Was auch immer die Funktion ist von dem, es funktioniert jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr unter Wasser ist. Das sind natürlich krasse, krasse Verluste so. Und wie gesagt, wir reden hier von sehr kurzer Zeit. Das ist dramatisch. Ja. Immer wieder tauchen natürlich Boote auf, Wracks, Kram, den die Leute dort entsorgt haben oder was Unfälle gab. Und ich meine, ey, das, vor weniger Zeit war es noch unter Wasser so. Und das Interessante ist, wenn man diese Videos verfolgt, die kommen in kurzen Abständen, weißt du, derselbe Kanal hat 10 Tage vorher vielleicht schon mal ein Video gemacht und du siehst diese krassen Unterschiede, so, ey, was war vor 10 Tagen, was ist jetzt, das ist unglaublich. Und das hier, jetzt kommen wir zu was ganz Ikonischem, das ist dieses Boot und wir kommen noch ein bisschen näher ran, was dort drin steckt, das war vor kurzem, war nur oben diese Spitze zu sehen. Und jetzt ist das Boot komplett freigelegt. Das ist ganz ikonisch, da gibt es ganz, weil es eine gute Referenzgröße ist, wo du es ablesen kannst. Was er erzählt ist, noch vor 3-4 Wochen war der Wasserstand hier. Und ich habe auch Videos, wo das ist, wo die dann im Boot noch vorbeifahren, da fahren die außen rum so. Und innerhalb von 3 Wochen ist der Wasserstand so runtergesunken. Das sind 2-3 Meter oder sowas. Ja. Hier sieht man schön grün, ja klar, aber das ist nur eine Saison. Ja. Das ist halt jetzt noch immer feuchter Boden, das ist sehr schlammig. Hast du halt ein bisschen grün, aber das trocknet aus und nächstes Jahr ist es weg. Ja. Jo. Ich geh ein bisschen mit der Musik raus hier. Jo, also das waren jetzt aktuelle Bilder von Lake Mead. Und diese Entwicklung ist dramatisch. Die Leute, die dort leben, in diesen Regionen, in Vegas, aber auch in Kalifornien, die machen sich dort ernsthaft Sorgen. Ich kann nur empfehlen, wenn euch das Thema interessiert, guck mal nach diesen Schlagworten, Lake Mead, was dort abgeht in Social Media, auch auf YouTube, wo das dokumentiert wird, diesen dramatischen Verfall. Jetzt ist es eben nicht so, dass es nur so ist, naja, gute Trockenheit, sondern an diesem See hängt unglaublich viel dran. Es ist die Trinkwasserversorgung für 60, 70 Millionen Menschen vielleicht. Es ist die Landwirtschaft dort, braucht alle dieses Frischwasser. Und das ist eine Landwirtschaft, die nicht nur für Kalifornien produziert, sondern für die ganzen USA. Also da hängt ganz schön viel dran, ne? an diesen Wasserproblemen. Woran liegt es jetzt also, dass der Lake Mead jetzt so dramatisch im Pegel abfällt? Natürlich kommen ganz schnell in unserer Zeit Erklärungen wie, ja, Klimawandel, und hier kann man es wieder sehen. Aber hey, nicht alles, was in der Natur und in der Umwelt sich verändert, ist aber automatisch Klimawandel. Hier reden wir wirklich von längeren Rhythmen, die es halt gibt in Amerika, im Klima. Und es ist einfach so, dass alles Wasser dort, von dem wir reden, kommt aus diesem Colorado River. Der entspringt wiederum irgendwo in den Rocky Mountains. Das ist auch wiederum tausende von Kilometern weg. Und es gibt einfach unterschiedliche Phasen so. Es gibt Phasen, mehrere Jahre, die vielleicht trocken ausfallen, wo du einfach nicht viel Regen hast. Das ist ganz natürlich. Und dann gibt es wieder Phasen, mehrere Jahre, wo du sehr viel Wasser hast. Und es scheint halt so zu sein, dass man diese ganzen Anlagen gebaut hat, vor allem ab den 30ern, da ging es dann so richtig los mit Hoover Dam und so, dass man dort halt in einer Zeit war, wo es vielleicht eher mehr Wasser gab. Und jetzt ist halt eine Phase, so die letzten Jahre, es ist halt sind sehr trockene Jahre. Es geht auch nicht nur darum, weil es in Kalifornien Regen fällt, es geht um die Rocky Mountains. Das Schmelzwasser, was dort kommt, was durch den Colorado River halt danach in den Südwesten fließt. Und dort ist halt jetzt gerade so eine größere Trockenperiode. Und das Problem ist, wenn dieser Lake Mead unter ein gewisses Pegel fällt, dann bricht diese Wasserversorgung zusammen für den Südwesten. Und da geht es, wie gesagt, nicht nur um Trinkwasser, es geht nicht nur um Landwirtschaft, es geht auch um Energie. Dieser Hoover Dam, das ist natürlich auch ein großes Wasserkraftwerk. Und das ist immer auch ganz entscheidend bei diesen ganzen Wasseranlagen. Es geht um Energiegewinnung. Und es ist jetzt schon so, dass da aktuell, jetzt, Stand jetzt, das habe ich gestern gelesen, heute mag es schon wieder anders sein, dass der Hoover Dam nur noch 30% Strom produziert, weil der Rest der Turbinen einfach schon im Trocknen liegt. Und das ist ein Riesenproblem. Tatsächlich, auch wenn diese Turbinen sich im Trocknen drehen, dann gehen die auch schnell kaputt. Also man hat dort enorme Probleme. Und sie machen sich in Las Vegas dann schon Sorgen, ob Las Vegas hängt zu einem großen Teil an diesem Hoover Dam von der Stromversorgung. Welche Alternativen hat man denn da so schnell, wenn es keinen Strom mehr von dort gibt? Es ist also ein Riesenthema. Und in Amerika, wie gesagt, der Mainstream covert das gar nicht so sehr. Was es einen da noch verdächtiger macht, wenn man das Gefühl hat, oh, da möchte man lieber die Leute nicht beängstigen. Aber die Leute, die dort leben, die haben schon wirklich ernsthaft Sorgen, weil es nicht nur so ein kurzfristiges Problem ist, sondern ein Ausdruck ist von einem viel langfristigeren Problem. Eben diese unterschiedlichen Phasen, die die Natur hat, von viel Wasser und auch mal weniger Wasser. Das scheint einfach so ein Rhythmus zu sein. Und ich habe jetzt hier noch so einen anderen See, über den ich euch erzählen möchte, auch in Kalifornien, der sogenannte Salton See. Der Salton See, das ist ein riesengroßer See, ganz im Süden von Kalifornien. Wenn du so Kalifornien vorstellst, unten San Diego, dann ungefähr eine Stunde Richtung Osten. Dort liegt dieser riesengroße See, größer als der Bodensee. Und das ist eine Geschichte, das ist jetzt nicht nur rein aktuell spannend, sondern über Jahrzehnte hinweg zeichnet sich dort eine große ökologische Katastrophe ab. So, dieser See vertrocknet seit Jahrzehnten. Der war in den 70er und auch noch in den 80er Jahren, war dieser Salton See, war ein riesen Naherholungsgebiet. Also die Leute so aus San Diego und L.A. hingefahren am Wochenende an diesem See, da gab es Wassersport, Bootsregattas und Urlaub konnte man machen, Campingplätze. Ein super schönes Gebiet, aber dann hat eben diese Trockenzeit angefangen und sehr schnell hat der See an Wasser verloren. Und dann kommt eins zum anderen, der Pegel sinkt, gleichzeitig erhöht sich dadurch die Salzkonzentration, die Salzwerte in dem See, weil das ist auch salziges Gebiet, vor langer Zeit war dort mal Ozean, ne? Und auch andere Giftstoffe kommen dort, die Konzentration werden immer höher. Das, was aus der Landwirtschaft kommt, das kennen wir bei uns auch, Nitratbelastung und so. Und das geht halt alles über Jahrzehnte, das ist einfach in diesen See reingeflossen. Und jetzt, wo der See austrocknet, steigt natürlich auch die Konzentration von diesen Schadstoffen, was wiederum zur Folge hat, und das ging in den 80ern, 90ern, ging es los, große Fischsterben, dann wiederum Seevögel, die dort dann verenden, weil die Fische sterben und so weiter. Und das ist dann auch ziemlich ugly. Das Wasser ist nicht mehr frisch, es stinkt dort. Der See war extrem fischreich. Wir reden wirklich von Populationen im zweistelligen höheren Millionenbereich, was da an allen Fischen drin war. Und ganz viele von denen sind halt dort verendet. Und ja, dann war dann das nicht mehr so die schöne Partyzone, sondern das ist, so ähnlich wie er gesagt hat, eine apokalyptische Landschaft. Tatsächlich heute, wenn ihr jemals im Südwesten seid, einer von diesen Lost Places, die auch interessant sind, mal zu besuchen. So ein Ferienresort am Saltensee, was einfach total verfallen ist. Und heute ist dort niemand mehr. Selbst die Leute in Kalifornien kennen den gar nicht. Wenn du jetzt in San Diego jemanden auf der Straße fragst, sollten sie, nie gehört, kenne ich gar nicht. Hey, ist eine Stunde von dir weg. Das See größer als der Bodensee. Aber so ist es manchmal in Amerika. Naja, und dieser Saltensee, jetzt eben, ist man schon seit Jahrzehnten, ist man schon in Kalifornien am Überlegen, was können wir machen, um diesen See zu retten? Weil eben das so eine ökologische Bedeutung hat. Auch Seevögel, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher jetzt in Biologie, aber ich meine auch, dass es dort auch Zugvögel gibt, die dann eben, wenn die von Mexiko Richtung Kanada unterwegs sind, umgekehrt. Das ist für die einer von diesen entscheidenden Orten, wo die mal sich ausruhen können, wo halt Wasser ist, wo Fische sind, wo Nahrung ist. Ansonsten, es ist ja Wüste. Wir reden von Wüste so. Und es hat eben eine große ökologische Bedeutung. Und seit Jahrzehnten sind sie da am Überlegen und am Diskutieren, was man machen kann. Man hat schon Milliarden ausgegeben, aber passiert ist effektiv nichts, außer dass man überlegt, weil letztendlich, die Lösung ist ganz einfach, es fehlt halt Wasser. Und Wasser ist nicht da. Also das Problem ist ganz einfach, die Lösung eben nicht. Man kann halt Wasser nicht herzaubern, wenn man es nicht hat. Aber was diesen See auch so faszinierend macht, jetzt reden wir darüber, über diese ganzen ökologischen Probleme. Aber der See an sich, dieser Saltensee, ohne den Menschen gäbe es den gar nicht. Das ist wieder auch so eine abgefahrene Geschichte. So. Ohne den Menschen gäbe es diesen See gar nicht. Dieser Saltensee, größer als der Bodensee, ist riesig. Das ist riesig, wenn man das so anguckt. Dieser Saltensee, der ist erst entstanden 1905. Warum? Weil damals man auch schon eben von diesem Colorado River, die einzige Wasserquelle für den Südwesten, dort haben die damals auch schon Kanäle gebaut, um aus dem Colorado Wasser abzuzweigen und dort in diese Gegend zu bekommen, wo heute der See ist. Da konnte man gut Landwirtschaft machen und da brauchst du halt nur Wasser dazu. Und da haben die halt da ihre Farms gehabt, haben eben so einen Kanal gehabt und es ging jahrelang gut. Und dann 1905 kam eben mal so ein Jahr, das waren dann sogar 2-3 Jahre, mit sehr viel Niederschlag. Niederschlag in den Rocky Mountains. Wenn dann da Schneeschmelze ist, dann kommt dort so viel Wasser mit diesem Colorado River runter, dass der dann auch diese künstlich angelegten Seitenarme, diese Kanäle, dann einfach überschwemmt. Und einer von diesen Kanälen, der ist dann auf breiter Front oder vielleicht an mehreren Stellen gebrochen. Und von dort ist dann dieses Wasser einfach unkontrolliert nach Süden gelaufen und hat sich dann in diesem großen Becken sozusagen angesammelt. Das ging über 2 Jahre. Man hat 2 Jahre lang gebraucht, diesen Kanal sozusagen wieder zu stopfen, wo man ahnen kann, was das für eine Wassermengen sind. Wenn du guckst, wie riesig dieser See ist, ist halt 2 Jahre lang vollgelaufen. Nur vom Colorado River. Und dann ist dieser See da. Das ist eigentlich auch interessant, wenn man darüber nachdenkt. Der See war vorher nicht da. Menschen greifen ein in die Natur, es entsteht kommt zum Unfall, plötzlich ist dieser See da. Interessant, oder? Wie schnell sich dann die Natur auch adaptiert. Ich weiß gar nicht, wie kommen diese Millionen Fische da rein? Ich schätze mal, die werden Menschen dort ausgesetzt haben, wenn der See dann da ist. Hey, komm, können wir auch Fischereiwirtschaft machen. Und weil ja die Bedingungen halt dann sehr, sehr gut sind. Innerhalb von kürzer Zeit ist diese vom Menschen entstandene See auf einmal ein wertvolles Biotop mit Fischen. Die Fische haben auch alle eine Lebensgrundlage, scheinbar dort durch viel Sonneneinstrahlung, Temperaturen, hast du genügend Algen, leben die Fische davon. Von den Fischen leben wieder die Seevögel und jetzt trocknet es alles aus. Jetzt ist die ökologische Katastrophe da. Aber das zeigt auch, wie Natur funktioniert, wie auch eben Vögel sich anpassen. Der See ist da und plötzlich wird er genutzt. Wenn der See nicht mehr da ist, dann wird es auch irgendwie gehen, weil vor 1905 ja auch irgendwie die Vögel ihren Weg von Kanada nach Mexiko gefunden haben. Wissen wir nicht wie, aber das finde ich auch interessant, einfach zu sehen, so wie, dass sich die Erde tatsächlich immer wieder wandelt. Weil ja, der heutige See, der ist durch Menschen verursacht. Aber tatsächlich war an der Stelle früher auch schon mal ein See. Deswegen ist da dort auch Landwirtschaft möglich, weil früher gab es auch Zeiten, wo dort ein See war. Dieser Colorado River, der fließt nicht immer im gleichen Flussbett. Klar, wir kennen Grand Canyon und da kann jetzt nicht auf einmal woanders rumschwappen, aber dort unten, das verändert sich. Das kommt darauf an, wie viel Wasser dort fließt. Bei sehr viel Wasser, da bilden sich neue Arme. Und so war es jedenfalls früher. Heute ist es halt alles eingeengt, eingedammt und man überlässt dem Fluss nicht mehr diesen freien Lauf. Aber früher war das schon mal so. Es gab also Zeiten, wo schon mal sehr viel Wasser war und dann ist dieser See gewesen. Und dann gab es eben Zeiten, wo wieder wenig Wasser war, wo dieser See ausgedörrt ist, ausgetrocknet ist, dass er komplett weg war. Das letzte Mal, dass es vor jetzt einen See dort gab, das war 1500 noch was. Das lässt sich nachweisen, da war ein See. Und davor gab es wieder Zeit, wo es wieder ausgetrocknet war. Es gab auch mal Zeiten, vor 1000 Jahren oder sowas, wo es Phasen gab, wo der Colorado River fast überhaupt kein Wasser gehabt hat, zeitweise. Und man kann es archäologisch belegen, da gab es auch Siedlungen von amerikanischen Ureinwohnern, die dann alle gleichzeitig, also in derselben Zeit verlassen wurden, ja, weil einfach die Lebensgrundlage sich geändert hat. Weil du jetzt auf einmal eine Trockenzeit hast und der Fluss einfach einfach nichts mehr bringt. Und dann sind Seen trocknen aus, Seen entstehen wieder. So ist Natur. Und diese Schwankungsgrößen, die sind halt in so einem großen Kontinent wie Nordamerika und auch anderswo auf der Welt, sind diese Schwankungen halt viel, viel größer, als wir das jetzt vielleicht in Europa haben. Europa ist alles viel, viel kleiner. Dort sind ist das Land größer. Dementsprechend auch diese Schwankungen sind halt riesig. Ja. Und jetzt ist man halt einfach wieder in einer von diesen Trockenphasen angelangt und in Los Angeles macht man sich ernsthaft Sorgen über die Wasserversorgung. So. Was kann man da jetzt tun? Ich meine, hey, die Fehler sind natürlich schon früher gemacht worden, dass du so Riesenstädte dort anlegst, wo sie eigentlich nicht hingehören. Du bist eigentlich in der Wüste. Das ist nicht die Ressource dafür. Aber heute ist es so. Und was kann man jetzt machen? Ich meine, man kann jetzt nicht einfach die Angelitos alle auffordern, hier, packt halt euer Zeug, geht woanders hin. So, es wird nicht passieren. Wobei das in Amerika tatsächlich schon ein paar Mal gewesen ist. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß eine Stadt wie Los Angeles. Aber wir wissen, in Amerika gibt's Ghost Towns. Es gibt Städte, die hatten ihren Nutzen. Meistens sind so Pionierstädte, Goldrausch oder irgendwas. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann geht man wieder. Jetzt in so einem großen Stil wie Los Angeles kann man nicht vorstellen, dass Los Angeles eine Ghost Town wird. Aber in Amerika hast du das in anderen Städten, wenn du so im Osten guckst, im sogenannten Rust Belt, Rust, weil das dort diese alte Stahlindustrie war, Stahl, Kohle, Automobilindustrie. Hey, wenn du guckst, wie da manche Städte ausschauen, die sind schon halbe Ghost Towns. Detroit oder Pittsburgh oder Cleveland, Ohio. Das sind so alte Industriestädte und die haben jetzt ein komplett anderes Gesicht. Die haben vielleicht nur noch ein Drittel oder Viertel der Einwohner und der Rest verfällt halt einfach. Also es ist auch schon so ein bisschen Ghost Town. Also in Amerika sind solche Dinge mehr möglich als bei uns. Aber okay, Los Angeles wird wahrscheinlich halt andere Möglichkeiten suchen. Und die gibt es auch. Man spricht natürlich vor allem von Meerentsalzungsanlagen. Das wäre natürlich das Beste, weil Kalifornien hat genügend Meer. Aber Meerentsalzung ist sauteuer. Es ist sehr teuer, es ist sehr hoher Energieverbrauch. Energie ist dann wieder das nächste Problem. Die Energie kriegst du eigentlich auch unter anderem von diesen Wasserdämmen. So. Also wird man sehr großen Aufwand betreiben müssen, um in Zukunft diesen Südwesten der USA in die gewohnten Lebensbedingungen zu geben. So. Das wird sehr viel Geld kosten. Man hat sogar schon Ideen und das zeigt nur, wie faustisch auch so dieses Amerika auch ist. Das Problem ist, ey, hier leben zu viele Leute in der Wüste. Aber wie löst man das Problem? Da müssen wir halt Wasser dahin bringen. Ne? Nicht, dass die Leute dorthin gehen, wo es Wasser ist. Nein, man macht es umgekehrt. Und da sind jetzt schon Planungen, dass man so Pipelines, Aquädukte baut, vom Südwesten der USA bis nach Montana. Ey, ich war selber mal Austauschschüler in Montana. Das ist ganz oben im Norden, Nordwesten, so an der kanadischen Grenze. Und in Montana gibt es aber schon den Missouri-Fluss. Und das ist ein Riesenfluss. Sowas können wir auch in Europa halt immer gar nicht erkennen, diese Größe. So. Diese Missouri ist riesig. Und der läuft schon durch einen Großteil von Montana, läuft dieser Fluss. Und das nichts. Das ist wirklich nichts. Montana ist größer als Deutschland. Und da leben Einwohner, ja, 900.000. Das schwankt auch ein bisschen Sommer, Winter. Aber weite Teile von Montana, das ist gerade zentral Montana, so, das ist nichts. Und ich war dort mal als Austauschschüler mit meiner Gastfamilie, haben wir so einen Abenteuertrip gemacht, zu dritt auf dem Schlauchboot durch diesen Missouri. Und das ist Wildnis, da weißt du, das nächste Telefon sind 100 Kilometer oder sowas. Und da ist einfach nichts, das ist nur dieser gewaltige große Fluss. Und bis dorthin möchte man so eine Pipeline bauen und dann von dort halt unglaubliche Wassermengen abzapfen und nach Südwesten bringen. Aber dann steht da wieder, ist da wieder das Problem nur verschoben. Ja, nimmst du das Wasser weg, fehlt es ja wieder woanders irgendwo. Und ja, ich bin gespannt, wie das da in Kalifornien weitergeht. Aktuell, ich kann euch empfehlen, wirklich, man kann es von Tag zu Tag verfolgen und es sind riesengroße Probleme, die es dort gibt. Ja. Die letzten Endes wir Menschen auch selbst fabriziert haben. Zum einen, weil eben zu viele Menschen in einer Gegend leben, wo eigentlich so große Siedlungen nicht angesagt sind, weil du keine Ressourcen hast. Und das nächste Problem ist nicht nur, dass das Wasser jetzt knapper wird, weil es eben diese natürlichen Schwankungen gibt, sondern es ist natürlich in den letzten Jahrzehnten hat sich die Wassernutzung natürlich auch extrem vervielfältigt. Man benutzt halt immer mehr Wasser. Und nicht nur jetzt so, sagen wir mal, der moderne städtische Wasserverbrauch, oh, ich dusche jeden Tag und das Auto wird gewaschen. Das natürlich auch. Aber wir reden auch von Landwirtschaft. Dort wird halt, und das ist auch so, es ist eigentlich Wüste. Aber hey, hast du Wasser, kannst du natürlich die Wüste begrünen. Und da gibt es große Landwirtschaftsprojekte in Kalifornien und auch Nevada, Arizona. Wo Gemüse produziert wird und so weiter. Du hast ja dann, wenn du Wasser hast, hast du perfekte Klima. Du hast es sehr warm, immer Sonne, kannst das ganze Jahr über anpflanzen, mehrere ernten. Und das ist halt auch immer, wird halt immer exzessiver genutzt. Das heißt, über die Jahrzehnte, du brauchst immer mehr Wasser. Du ziehst immer mehr Wasser aus diesem, letztens aus dem Colorado River. Es gibt keinen anderen Fluss dort. Oder das ist das Hauptwassersystem. Und du ziehst dort halt immer mehr raus. Und jetzt kommt gleichzeitig eine von diesen Tälern, wo es halt sehr trocken wird. Über mehrere Jahre, Jahrzehnte möglicherweise. Und das geht einfach nicht mehr richtig zusammen. Und jetzt erkennt man halt langsam, dass man da doch nur auf Sand gebaut hat. Und schwierig. Ich bin gespannt, wie die Amerikaner das lösen werden. Auf jeden Fall nur mit riesengroßen Aufwand. Ja. Und in der Folge über Californication habe ich ja auch schon diesen Aspekt herausgeholt, dass es halt aus meiner Sicht auch dieses Faustische ist, dieses macht euch die Erde zu Untertan. Weißt du, wir können mit der Erde alles machen. So. Und ich möchte aber jetzt nicht nur so eben den Eindruck erwecken, ich würde so auf die Amerikaner schimpfen. Und deswegen habe ich noch ein paar andere Beispiele weltweit, wo es ähnliche Probleme gibt oder ähnliche Herausforderungen gibt. Oder es eben die Frage gibt, wie gehen wir mit diesen Flüssen um? Und richtig, richtig krass ist es in Asien. Kleine Trivial-Frage. So. Warum leben so viele Menschen in Asien? Das ist ganz klar zu beantworten. Und zwar schon immer. Also ich meine, das Volk der Han, also die Chinesen, waren schon immer das größte Volk. In Indien haben schon immer mehr Leute gelebt als in Europa. Warum? Antwort, wegen dem Himalaya. Himalaya nicht nur von der Höhe her, sondern auch in der Weite. Es ist das größte Gebirge der Welt und das umfasst so ein bisschen so dieses tibetanische Hochplateau. Ein Riesengebiet, das ist riesig. Und in diesem Gebiet, Himalaya Hochplateau, dort hast du halt so viel Schnee und Gletscher. Dort entspringen diese gigantisch großen Flüsse. Und dort, wo diese großen Wassermengen sind, dort leben viele Menschen. Das war schon immer so. Und es gehen natürlich so ein paar Flüsse gehen nach Süden weg. Das sind die fließen dann nach Indien, ob das Indus ist oder Ganges. Und hey, allein im Ganges, ich glaube entlang des Ganges, vom Himalaya bis ins Ganges-Delta in Bangladesch, ich glaube, da leben 400-500 Millionen Leute an diesem Fluss. Das zeigt so die Größe, das kann man sich gar nicht vorstellen, so als Europäer. Ja, und die fließen eben nach Süden weg. Dann gibt es welche, die aus diesem tibetischen Hochplateau Richtung Osten, Nordosten, Osten fließen. Das sind der Yangtze, der Gelbe Fluss. Und möglicherweise habe ich noch ein, zwei vergessen. Und dann gibt es noch einen Fluss, und den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Der kommt auch eben aus Tibet eigentlich. Und der fließt nach Südosten. Und das ist der Mekong. Der Mekong. Einer der wichtigsten Flüsse der Welt. Der Mekong ist einer der wichtigsten, größten Flüsse der Welt. Es gibt Flüsse, die sind länger, es gibt Flüsse, die haben mehr Wasser. Aber am Mekong, wenn du mal in Südostasien warst, Länder wie Thailand, Kambodscha, Laos, Südvietnam, Myanmar hat auch einen Teil davon. Der Mekong hat eine unglaubliche Bedeutung für die Menschen dort. Nicht nur, weil es halt ein schöner Fluss ist, sondern hier mal eine Zahl, die einen wirklich das zeigt. 20% von allen Frischwasser, also Süßwasserfisch auf der ganzen Welt, stammt aus dem Mekong-Delta. 20% von den Fischen, die wir Menschen essen, und die meisten halt dort, stammt aus dem Mekong. Das muss man mal vorstellen. Nimm jeden See und jeden Fluss auf der ganzen Welt und 20% von dem, was man Fischen rausholt, holt man nur aus dem Mekong raus. Da kann man schon erahnen, was das für eine Bedeutung hat für diese bevölkerungsreichen Länder, Kambodscha, Vietnam. was dieser Fluss, was für ein Lebenselixier der hat. Allein jetzt schon mal nur zur Ernährungssicherung. Ja. Und an diesem Mekong-Lauf, da gibt es auch in den letzten Jahrzehnten und auch aktuell riesengroße Probleme. Und die liegen daran, dass an dem Oberlauf des Mekong, der ist halt in China. Und die Chinesen, die bauen gewaltige Staudämme dort. Und sie bauen nicht nur einen Staudamm, sondern das sind eine ganze Reihe Staudämme. Es sind allein an dem Oberlauf des Mekong, es sind eine ganze, ich glaube, es waren so 10 oder sowas Megadämme, also so riesengroße Megadämme. Und dann nochmal bis an die, also ein paar Dutzend, es geht bis an, knapp an die 100 kleinere Talsperren und so. Dieser Fluss ist so eingeengt, der ist so in seinem natürlichen Lauf unterbrochen, dass es dann am Unterlauf Riesenprobleme gibt. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal so ein Bild hier von einem von diesen Mega-Staudämmen. Und es gibt mehrere von denen. Und man muss sich das nur mal angucken. Ich meine, boah, lass mal das wirken. So. Diese wunderschöne Landschaft, diese Täler, durch die dieser unglaubliche Strom fließt. Und dann werden halt alle paar Kilometer sowas. Ja. Warum baut man diese ganzen Dämme? Das ist verständlich. Der Mekong, der hat ein ziemlich hohes Gefälle zu überwinden. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Fluss auf der Erde, wo dieses Verhältnis Wassermenge und Gefälle so stark ist wie am Mekong. Was bedeutet das? Das ist halt enormes Energiepotenzial. Du kannst dort unglaublich viel Strom gewinnen, gerade an diesem Oberlauf des Mekong, weil da diese Höhenunterschiede sind. Das Wasser, es ist unglaublich viel Wasser und es fließt mit ziemlich viel Power dadurch. Das heißt, die Stromgewinnung, die China allein von diesen Kraftwerken zieht, die ist so riesig, die ist so gewaltig. Das kann man sich kaum vorstellen. Und das nutzen die halt. Ja. Problem ist aber, habe ich glaube ich noch ein zweites Bild von so einem Staudamm. Nee, doch nicht, sorry. Also das Problem ist, je mehr du so aufstaust, desto weniger kommt natürlich am Unterlauf an. Insbesondere in den Phasen, wo diese Dämme, wenn die gebaut werden und man lässt dann dahinter diese gewaltigen Stauseen volllaufen, in der Zeit kommt halt unten nichts an. Das ist das eine Problem, also während der Bauzeit, aber es wird ständig gebaut, auch jetzt werden immer noch neue gebaut, immer noch mehr. Das ist das eine Problem. Das zweite ist natürlich, dass immer wenn man so einen Stausee hat, man natürlich dann auch das nutzen kann, dieses gestaute Wasser. Das kannst du das ganze Jahr über nutzen für Bewässerung, wieder für Landwirtschaft. Und das macht man natürlich auch. Was auch dafür sorgt, man zieht halt immer mehr Wasser aus dem Fluss ab und es kommt weiter unten weniger an. Und wenn es jetzt auch so diese natürlichen Schwankungen, wie wir sie auch in Amerika haben, die hast du auch in Asien. Du hast nicht jedes Jahr gleich viel Niederschlag. Du hast mal Niederschlag, sehr reiche Jahre, dann hast du auch mal wieder Jahre, wo es weniger ist. Das hat alles erstmal nichts mit menschengemachter Klimawandel zu tun, weil du deine Heizung zu sehr aufdrehst. Das ist Natur, das sind größere Rhythmen. Diese Schwankungen gibt es einfach. Ja. Und jetzt auch ganz aktuell in den letzten Jahren, und ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt in diesem Augenblick ist, aber in den letzten Jahren, da kam es schon mehrmals zu solchen Wasserknappheiten, dass dann der Mekong so aussieht. Boah, das Bild schmerzt mich so sehr. Das ist irgendwo im Unterlauf von Mekong. Ich weiß nicht genau, in welchem Land. Das ist vielleicht in Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam aufgenommen. Das ist der Unterlauf. Normalerweise müsste es eine komplette Wasserfläche sein. Das ist das Letzte, was da übrig ist. Das ist natürlich jetzt nicht dauerhaft der Zustand. Das ist halt so ein Extrembild, wo der Fluss fast austrocknet. Aber das hat sich in den letzten Jahren gehäuft. Und das gab es früher nie. Das ist ja das Schöne an diesen großen Flüssen, wenn die aus den Bergen kommen, die leben von dem Eis und Schnee. Das heißt, du hast nicht nur einmal Hochwasser und dann im Sommer wird es halt trocken, sondern diese Flüsse, die sind eigentlich das ganze Jahr, bringen die Wasser. Und schon immer war im Unterlauf des Mekong, egal zu welcher Jahreszeit du da hinkommst, manchmal gibt es vielleicht noch mehr Wasser, gibt es Überflutungen, aber sowas hast du früher nie gesehen, sondern es war immer eine riesen Wassermenge, so, egal zu welcher Jahreszeit. Wenn, dann gab es noch mehr Wasser, so bei Überflutungen. Kennen wir auch, insbesondere in den Deltas, so das in Bangladesch, gibt es immer wieder so Fluten. Das ist halt, wenn dann ganz viel Wasser rauskommt, dann schwappt es alles über. Aber so diese Knappheit, die ist von Menschen produziert. Das ist das Ergebnis von dieser exzessiven Staudammbaugeschichte und der exzessiven Nutzung und noch mehr Wasser rausziehen. Ne? Es ist auch so, dass diese Länder, die am Unterlauf des Mekong sind, die haben auch, da gibt es auch ein paar Wasserkraftwerke. Nicht so viele und nicht so krasse wie am Oberlauf, wie in China. Allein schon, weil das Gefälle halt nicht so stark ist. Aber ich möchte es nur erwähnen, ne? In den letzten Jahren, als eben solche Sachen vorgekommen sind, da gab es ja, es war glaube ich letztes oder vor 2 Jahren oder so, in Kambodscha, da gab es so eine Phase von ein paar Monaten, wo der Fluss so ausgesehen hat. Und in Kambodscha, die haben halt auch so einen großen Staudamm, der im Grunde um Strom fürs ganze Land liefert. Und das ist halt dann einfach, das geht nicht mehr. Und dann hat tatsächlich das Land Kambodscha über ein halbes Jahr oder sowas eine massive Stromkrise. Die haben einfach nicht genügend Strom, weil das ist das Hauptkraftwerk. Und dann brauche ich euch nicht erzählen, wenn dann wieder der Strom knapp ist, was das für die Wirtschaft bedeutet, was das auch für Wasserbewässerung bedeutet. Du brauchst auch Pumpen und allen Kram. Und überhaupt ganz normale Wirtschaft, ey, das schwächt dein Land natürlich enorm. Und für die Leute bedeutet das Riesenprobleme. Die Menschen, und das sind viele, viele Millionen, ich war schon mal in dieser Gegend, Südostasien, ich war am Mekong schon gestanden, im Goldenen Dreieck, so Grenzgebiet, Thailand, Laos. Und das ist so ein, man kann das nicht erahnen als Europäer, welche Bedeutung dieser Fluss hat. Und was das ganze Länder eigentlich in ihrer Lebensgrundlage und ihrer Existenz bedroht, wenn auf Dauer dieser Fluss, wenn da nicht genügend Wasser durchkommt. Und okay, man könnte theoretisch das mit den Dämmen ja trotzdem regeln, wenn man aber sich halt gemeinsam so einigen würde. Aber da kommen wir das Problem. Wir haben diese Staaten, Nationalstaaten, und die beharren auf ihrem Recht. China sagt, hey, das ist ein Fluss, der läuft durch unser Land. Da bauen wir, was wir wollen. Das ist uns egal. Und das ist äußerst schwieriges Thema. Und man müsste halt dann wirklich im Gesamten halt den Fluss anschauen, ganzheitlich anschauen. Und da könnte man wahrscheinlich dann schon Lösungen finden, so dass solche extremen Trockenheiten, dass man das nicht zulässt, sondern dass man halt dann aus den großen Stauseen dann halt genügend Wasser gibt, damit die Leute am Unterlauf halt nicht vertrocknen. Ne? Das Problem ist auch manchmal, dass zu viel Wasser ist. Das kommt auch, diese Stauseen in China, wenn die Pegel erreicht haben, dann sagen die auch mal, weißt du was, wir lassen jetzt mal so und so viel 1000 Kubikmeter ab und öffnen mal die Tore, und dann kommt da eine fette Flutwelle und kommt dann unten an und die Leute wissen davon nichts und auf einmal, es ist wieder Überflutung und so. Diese Dinge passieren die ganze Zeit. Das ist ein Riesenproblem dort in Südostasien, und der Mekong ist jetzt nur das krasseste Beispiel. Weil es einfach so ein Riesenfluss ist und da so viele Leute davon leben. Aber ähnliche Probleme gibt es bei diesen anderen gigantischen Flüssen auch. Und ich möchte auch nicht nur auf China halt schimpfen, wobei die auch in diesem krassen faustischen Trip sind. Das ist überhaupt interessant. Ich spreche mal vom faustischen Trip, und das ist ja eigentlich schon westliche Kultur, nicht wahr? Ich meine, dieses ganze Thema Faust kommt von Goethe, dieses Thema materialistische Wissenschaft, das kommt da alles aus dem Westen. Ja, auch Amerika ist aus dem Westen geboren, aus Europa geboren. Das heißt, dieser faustische Trip ist eigentlich ein westlicher Trip. Aber mittlerweile, weil halt die Welt modernisiert sich, die Welt wächst zusammen, hat dieser faustische Trip auch andere Gesellschaften angesteckt. Beispielsweise eben China, die dann auch, ja, diese ganze Idee Sozialismus, das ist ja auch eine faustische Idee, kommt auch aus Europa. Das ist ja kein chinesisches System, wie die Menschen dort leben. Kapitalismus, Sozialismus, alles europäische Konzepte letztens, westliche Konzepte. Und das übernehmen die halt. Und jetzt gerade in China ist es diese ganze sozialistische Ideologie, die basiert ja auch darauf, so auf dieser Idee, ja, wir Menschen stehen da, machen uns die Erde zu untertan. Also dieser Gedanke an Fortschritt, an Progress und so, das ist ja, was auch diesen Sozialismus ausmacht. Und hey, in gewissen Verhältnissen stimmt es auch. Es ist auch in uns Menschen, wir können mit den Ressourcen arbeiten. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Und daher, wenn man das sieht, das kann nicht richtig sein. Das kann auch nicht nachhaltig sein. Das sind aus meiner Sicht riesengroße Sünden, so, die man dort an der Natur begeht. Aber ich möchte eben nicht nur auf die Chinesen zeigen, und nicht nur auf die Amerikaner, aber es ist in vielen Ländern so. Indien, ein Land, was ich wirklich so schätze, die haben das dasselbe. Auch die bauen mega Staudämme von diesen großen Flüssen, die da aus dem Himalaya kommen. Und auch da sind die Probleme, die zeichnen sich schon ab. Und die Frage ist, wenn man so weiter in diesen Weg geht, und das passiert jetzt, es werden noch krassere Staudämme gebaut, noch krassere sind geplant, ob man nicht auf Dauer so diesen Fehler macht, die Probleme kreiert, die wir jetzt schon in Amerika eben so dramatisch sehen. So. Und ob man nicht diese Fehler von vornherein vermeiden könnte. Und ich habe nichts gegen Fortschritt, aber man muss es ganzheitlich auch sehen. So ein Fluss. Und ich weiß, das klingt jetzt eben für diese Fortschrittsingenieursgläubigen, klingt das vielleicht komisch, aber ein Fluss hat auch eine Seele. Ein Fluss hat auch einen Spirit. Nur mal so als Beispiel, so, weil das viele Leute gar nicht wissen. Wenn du so ein natürlich, meandernden Fluss hast, den man natürlich einfach fließen lässt, wo man nichts macht und der meandert so dahin. Wenn du von der Quelle bis zur Mündung die Entfernung misst, da hast du einen Wert, der ist Luftlinie. Und wenn du dann aber den Fluss wirklich entlang laufen würdest und diese Entfernung misst, dieses Verhältnis, also die echte Entfernung, die der Fluss zurücklegt, im Verhältnis zur Luftlinie, dieses Verhältnis nähert sich immer der Zahl Pi an. How about that? Das zeigt schon, oder ich bringe dieses Beispiel, was vielleicht auch wissenschaftlich denkenden Leuten zeigen muss. Na, guck mal, der Fluss fließt nicht einfach nur irgendwie zufällig und es ist wurscht, wo der fließt. Nein, der Fluss folgt auch gewissen ästhetisch ist das falsche Wort, aber gewissen harmonischen Regeln. Das mit der Zahl Pi ist auch jetzt kein Zufall, es hat zu tun mit Erdrotation und so weiter, Kreiszahl. So entstehen halt diese Meandern, diese Kurven. Der fließt halt nicht einfach nur gerade irgendwie. Das ist wiederum, was die Menschen machen. Wir bauen dann Kanäle und die fließen einfach nur gerade. Das widerspricht auch so diesem ganzheitlichen Bild, wenn du die Erde anschaust. Was ist Natur, was ist ein Fluss? Für die einen ist es halt nur der Nutzen, den man da sieht, aber Wenn du den Fluss aber, ich möchte fast sagen, ja, wenn du den vergewaltigst, wenn du den zu sehr einengst, dann verlierst du vielleicht das, was dir der Fluss eigentlich gibt. Und Menschen brauchen dieses Wasser. Deswegen leben dort so viele Menschen, wo die großen Flüsse sind. Ne? In Asien, am Nil, Zweistromland. Dort leben die Menschen, weil dort das Wasser ist. Ja? Aber wenn wir dort zu sehr eingreifen, dann zerstören wir die Grundlage oder die Gefahr ist groß. Und das Letzte ist immer so eine Frage, wo zieht man da die Grenze? Weil natürlich könnte man auch sagen, hey, aber ist nicht schon ein Mühlrad, ist das nicht auch schon ein Eingriff? Ein bisschen Wasser abzwacken, um ein Feld zu bewässern, ist das nicht auch schon ein Eingriff? Eigentlich schon. Und ich schätze mal, wenn jetzt da du jemanden aus irgendeinem Naturvolk nehmen würdest, jetzt nur so als Gedankenspiel, nimm irgendjemand, so einen Prärie-Indianer, so einen Schaman oder Medizinmann und zeig ihm so diese Staudämme, dann wird er auch sagen, also oder zeig ihm schon so kleine Sachen, dann wird er vielleicht auch schon sagen, hey, was machst du mit dem Fluss? Also wenn du Jäger und Sammler bist, dann ist schon so ein kleiner Eingriff in den Fluss, ist vielleicht dir schon suspekt, so, weil hey, komisch. Wo genau setzt man da die Grenze? Offensichtlich leben wir nicht mehr als Jäger und Sammler und deswegen ist es völlig okay, Wasser zu nutzen. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze? Und wie gesagt, Indien begeht die gleichen Fehler, obwohl die es eigentlich besser wissen müssten, so aus ihrer spirituellen Tradition heraus. Und es gibt auch viele Leute in Indien, die da dagegen sind. Aber ja, wie überall auf der Welt regiert halt der ökonomische Druck. Ja. Das ist halt, was über allem steht. Und das kann ich ja auch nachvollziehen, weil natürlich die rein wirtschaftlich gesehen, die Vorteile, die du aus diesen Dämmen ziehst, die sind enorm. Und ich habe jetzt hier noch einen Damm am Start. Ein Beispiel, wovon viele vielleicht auch noch nicht gehört haben. Also mir war das auch neu. Ich bin jetzt erst in der Recherche mit dem Thema darauf gestoßen und wundere mich, dass ich davon noch nie gehört habe. Ja. Weil es einer der größten Staudämme der Welt ist. Der ist letztes Jahr fertiggestellt worden, 2021. Und das ist dieser Staudamm hier. Ich habe jetzt noch ein Bild aus der Bauphase, aber nur, weil es einfach auch so ein bisschen die Größe zeigt. Aber es ist jetzt fertig. Das ist der Grand Ethiopian Renaissance Dam. Oder wie wir Hipster sagen, GERD. Great Ethiopian Renaissance Dam. Der große äthiopische Renaissance Staudamm. Und ja, der ist, wie der Name schon sagt, in Äthiopien. Was staut er auf? Den blauen Nil. Ihr wisst ja, der Nil ist einer der bedeutendsten Flüsse der Welt. Auch da gilt als längster Fluss der Welt. Brauche ich nicht erzählen, was der für Ägypten bedeutet, schon über die Jahrtausende hinweg. Der Nil ist einer der Flüsse schlechthin. Und wenn du dem Nil verfolgst, und das war über Jahrhunderte, war das ein Riesenabenteuer, so, oder irgendwelche Engländer und sonstigen Abenteuer halt, sich auf den Weg gemacht haben. Wo ist die Quelle vom Nil? Wo entspringt dieser Fluss? Und tatsächlich kann man es gar nicht so genau sagen, weil das geht, irgendwo spaltet er sich in den weißen und blauen Nil und dann gibt es immer noch mehr Seitenarme. Es ist bis heute nicht wirklich klar definiert, dass man sagt, das ist die Quelle vom Nil. Aber entscheidend ist schon mal diese Spaltung, die in Sudan läuft hier ab, die Spaltung in blauer Nil und weißer Nil. Weißer Nil, der geht noch weit, weit nach Süden, bis ins Herz von Afrika rein, Viktoriasee und so weiter. Der blaue Nil dagegen, der knickt ab und der kommt aus dem äthiopischen Hochland. Das ist, von was wir hier sprechen. Aber der blaue Nil, obwohl der viel kürzer ist, der weiße Nil, der geht weit, ist der blaue Nil der viel wasserreichere. 85% von dem Nil, was du in Ägypten hast, kommt vom Blauen Nil, 85%. Das ist also die Hauptwasserquelle vom Nil. Und dort bauen die jetzt diesen Damm. Der ist jetzt fertig. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen. Und jenseits von diesem Damm, das ist ziemlich an der Ländergrenze, gleich dahinter, hinter dem Damm, kommt dann Sudan, die natürlich dann mit gemischten Gefühlen auf diesen Staudamm schauen. Und noch mehr die Ägypter. Für die Ägypter ist es auch so, dass der Nil, den betrachten die fast als ihr eigenes. Ägyptische Kultur, Nil, das ist so eng aneinander. Ich meine, dieses Land ist relativ groß, wenn du es auf der Landkarte anschaust. Aber im Grunde kannst du links und rechts kannst du einfach weglassen, weil 99% der Ägypter leben am Nil. Das ist, wo alles wo alles Leben stattfindet. Und für die Ägypter ist der Nil ihr Fluss, also in ihrer Kultur, das ist Ägypten. Und jetzt bauen die dort diesen Damm. Und Ägypten, die haben damit Krieg gedroht. Das ist kein Witz. Und das ist aktuell immer noch nicht gelöst. Die Ägypter drohen mit Krieg den Äthiopiern, wenn die mit ihrem Staudammprojekt dafür sorgen, dass in Ägypten nicht genügend Wasser ankommt. Da sieht man mal, wie ernst diese Dinge sind. Um was es da geht, ist, muss man überlegen, wenn der Staudamm heißt ja nicht, dass da nie mehr Wasser ankommt. Ja. Du staust es halt an und im Grunde genommen läuft dann aber dann, wenn es erstmal fertig ist mit dem Stausee, läuft das Wasser weiter. Und so wird es auch sein. Also es ist nicht so, dass in Ägypten kein Wasser mehr ankommt. Über was man jetzt streitet, ist die Phase, wo jetzt dieser Stausee sich füllt. Und da die Ägypter drängen darauf, dass man das sehr langsam macht, so damit immer nur ein kleiner Teil von dem Nilwasser sozusagen abgezwackt wird, den man für diesen Stausee braucht, bis der voll ist. Und der größte Teil halt wie ganz normal dann durch Sudan nach Ägypten fließt. Während die Äthiopier wiederum, jetzt ist der Staudamm fertig, das ist letztes Jahr fertig gebaut worden, jetzt ist diese Befüllphase. Die Äthiopier natürlich ein Interesse daran, dass der Stausee möglichst schnell voll wird. Warum? Weil das ein gigantisches Kraftwerk ist. Und sobald der See voll ist, kannst du dann eben diesen Staudamm nutzen. Und der Staudamm hat zwei riesengroße Vorteile für Äthiopien. Zum einen ist es natürlich Bewässerung für die Landwirtschaft, zum anderen ist es Energiegewinnung. Äthiopien. Ich weiß nicht, die Älteren von euch werden sich erinnern. Also bei mir war es so, in den 80ern, als ich noch so Kind war, da war Äthiopien das Synonym für Dritte Welt. Wenn es darum ging, Welthungerhilfe, herzzerreißende Bilder von Kindern mit geschwollenen Hungerbäuchen, das war immer Äthiopien in den 80ern. Das war so das Synonym dafür. Und wenn du aber jetzt so drauf guckst, sich mit Äthiopien beschäftigst, wundert man sich eigentlich, warum ist das, haben die ausgerechnet dort so große Hungersnot gehabt? Weil wenn ich so auf hier Google Earth mir das anschaue, Äthiopien ist ein grünes, also es ist grün, das ist nicht Wüste. Wenn du das vergleichst mit Sudan, das Nachbarland, da ist dann Wüste, da fängt Sahara an. Da ist halt dann, kann man sich vorstellen, dass dann da nicht mehr viel Landwirtschaft ist. Äthiopien ist eigentlich ein fruchtbares Land. Es ist eigentlich grün, es hat genügend Niederschläge dort oben im Hochland. Und so eigentlich auch die Böden sind auch akzeptabel. Warum sind da in den 80ern so viele Leute gestorben? Auch da wieder, es gibt eben natürliche Schwankungen. Es gibt einfach Jahre, wo dann halt wenig oder auch mal kein Regen fällt. Und Äthiopien war damals halt so ein armes Land. Die hatten dann so eine Dürrephase. Und dann ist das Land so arm und kann einfach kein Getreide zukaufen. Und die meisten Leute damals in den 80ern noch, weil es ist total unterentwickelt, also ganz armes Land. Der Staat kann kein Getreide kaufen, hat kein Geld, hat keine Devisen. Und die Leute leben halt auf dem Land und es regnet halt nicht. Ja, dann hast du halt mal 2-3 Jahre, wo du nur sehr wenig erntest oder gar nichts. Und dann verhungern die Leute. Also so einfach ist das. Krass. Und jetzt natürlich mit diesem Staudamm kann Äthiopien für das ganze Land eine Grundlage stellen, dass das nicht mehr passiert. Weil selbst in irgendwelchen trockenen Jahren sie halt diesen Stausee haben. Und aus dem kannst du dann systematisch das ganze Jahr über immer wieder das Wasser rausziehen, was du halt brauchst, um die Felder zu bewirtschaften. Ich verstehe, dass die Äthiopier das machen, wenn man überlegt, was da in den 80ern war. Der zweite Mega-Aspekt ist eben Stromgewinnung. Und bei diesem Staudamm erkennt man erst, was für eine Bedeutung das hat. Weil wir denken uns immer, ja, Wasserkraft und so, das ist ein bisschen. Ey, dieser Staudamm, der bietet Strom für das ganze Land. Äthiopien braucht kein einziges anderes Kraftwerk mehr. Dieser Staudamm versorgt ganz Äthiopien mit Strom. Das musst du mal vorstellen, was das bedeutet, was das für ein wirtschaftlicher Joker ist. Gerade jetzt heute, wir kriegen das ja mit hier in Deutschland, wir haben auch unsere Probleme, so Energieknappheit, Ressourcenknappheit. Ja? Ey, die machen einen Staudamm, das ganze Land hat Strom. Und Äthiopien ist kein kleines Land, da leben 100 Millionen Leute. Es gibt mehr Äthiopier als Deutsche, das muss ich mal vorstellen. Strom fürs ganze Land aus diesem Damm. Und du musst nichts anderes von woanders mehr zukaufen. Ja? Tatsächlich bietet dieses Kraftwerk ein Stromüberschuss. Äthiopien wird mehr Strom haben, als sie brauchen. Das heißt, sie können, und das ist alles schon vertraglich fixiert und die Infrastruktur wird schon gebaut, die können Strom exportieren in die Nachbarländer. Sudan, Djibouti, das ist so am Horn von Afrika, die kriegen dann alle Strom aus von diesem einen Staudamm. Das heißt, für Äthiopien, du bekommst auch noch eine sichere, auf Jahrzehnte hinweg eine sichere Einnahmequelle. Diesen Strom verkaufst du so. Das heißt, ich verstehe das ja. Ich will jetzt auch hier nicht auftreten so als Besserwisser Europäer und wir erzählen den Leuten in Äthiopien und in China und in Indien, was sie alles falsch machen. Das ist schwierig, weil dieser faustische Trip kommt ja von uns irgendwo her. Das ist schwierig, das denen zu sagen. Ich kann das auch verstehen. Ja, muss man vorstellen, so ein Land wie Äthiopien, was die da bekommen aus diesem Staudamm. Ich verstehe das. Aber trotzdem habe ich riesen Bauchschmerzen, wenn ich sowas anschaue. Flüsse wie den Nil, Flüsse wie den Mekong so aufzustauen. Es muss einen besseren Weg geben. There's got to be a better way. Ja. Und tatsächlich sind es diese beiden Kernbereiche, über die wir an anderer Stelle schon gesprochen haben. Energie und Ernährung. Da muss es bessere Möglichkeiten geben, Energie zu gewinnen. Und auch an Landwirtschaft. Und wir haben schon ein paar Mal Dinge angesprochen. Thema freie Energien, Thema bei Landwirtschaft, was weiß ich, Uhrzeitcode, Terra Preta. Es gibt so viele Dinge. Und das ist aus meiner Sicht der Weg, den wir Menschen gehen sollten. Wir sollten mit dem Fluss leben, nicht gegen den Fluss. Und ich verstehe, dass man, Äthiopien hat seine Interessen. Das ist völlig richtig so. Aber das hier scheint mir einfach nicht nachhaltig zu sein. Nachhaltig ist auch so ein Ding, diese großen Staudammprojekte, jetzt baut man die alle, in diesem blinden Vertrauen auf unsere Ingenieurskunst und so weiter, aber du musst diese Stämme dann natürlich, diese Staudämme natürlich ständig auch erhalten. Und okay, Hoover Dam haben wir vorhin gesehen, der ist aus den 30ern und der ist immer noch gut. Ja, aber es ist auch die USA, ein Erstweltland, die da auch viel reinstecken, damit dieser Staudamm auch ständig erneuert wird. Aber wenn ich so mir manches anschaue, was ich selbst in Europa schon gesehen habe, so an Infrastruktur, die in den, na, sagen wir mal so ab den 60ern gebaut wurde, große Sachen mit Stahlbeton, wenn ich schaue, wie die nach ein paar Jahrzehnten aussehen, manche Autobahnbrücken in Italien, aber nicht nur in Italien, in Deutschland auch, ey, Autobahnbrücken sind in den 60ern gebaut, und aber dieses ganze Stahlbeton, es ist jetzt schon am Crumblen, am Zerkrümeln so. Und okay, es ist bei so einer Brücke schon problematisch, aber was ist bei solchen Staudämmen? Wie lange hält so ein Staudamm? Ist der gebaut für 50 Jahre, für 100, für 1000? Wird die nächste Generation oder die übernächste, werden die auch in der Lage sein, diese Staudämme die ganze Zeit zu verwalten? Vor allem, wenn es nicht nur einer ist, wie in China, sondern du vielleicht, wenn man da alle Flüsse nimmt in China, da hast du vielleicht auf einmal 30, 40 solche Megastaudämme. Das ist auch eine Frage. Ist es nachhaltig? Ist es nicht auch so, dass man sich durch diese Staudämme, die bieten natürlich auch eine potenzielle Gefahr? Ja, was ist, wenn so ein Staudamm bricht? Hey, hinter solchen Staudammen auf der anderen Seite möchte ich nicht leben. Diese Fotos aus China, da möchte ich nicht leben dahinter. Weil wenn der Staudamm bricht, dann kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Flutwelle ist. Gerade ja noch in China, wo das so ein enges Tal ist. Ich meine, hier hast du am Nil hast du dann viel mehr Schwemmland, auch Breite so. Aber das Problem ist offensichtlich, ja, diese Staudämme bieten auch eine Gefahr. Die bieten auch eine Gefahr, die machen nicht angreifbar. Sabotage, Terrorismus, Krieg. Hey, in Indien denke ich mir schon seit Jahren, ey, wenn die Inder mit den Pakistanis irgendwann wieder Stress haben, ey, diese großen Staudämme, die sie in Indien bauen, die gefährden Millionen und Abermillionen von Menschen so. Das ist auch eine Schwachstelle, so. Das sollte man zumindest auch einkalkulieren. Nachhaltigkeit, ja. Nachhaltigkeit, was weiteres? Wisst ihr, was auch diese Stromgewinnung hier zu einem kleinen Joker macht? Das ist grüner Strom, CO2-neutral. Äthiopien kann dann sozusagen Europa vorhalten, ja hey, also unsere Klimabilanz, guck mal, wir haben nur grüne Klimabilanz. Für alles, was so Klimaschäden sind, seid ihr in Europa verantwortlich oder was weiß ich wo. Aber halt ihr, wo ihr so Kohle verbrennt und so weiter. Aber ist das grüner Strom? Ist das grün? Also grün im Sinne von mit der Natur? Das ist absolut gegen die Natur, ja. Das ist nicht mit der Natur. Und das ist auch so boah, wie gesagt, ich will jetzt ja nicht der Besserwisser sein, ne, gegenüber den Äthiopiern, aber letztens diese ganze CO2-Geschichte, haben sich auch nicht die Äthiopier ausgedacht. Aber ist das wirklich näher an der Erde, grüner, biologischer, pro Natur, als wenn ich das jetzt vergleiche? Ich habe euch auch schon mal an anderer Stelle vom dem Kraftwerk in Chemnitz erzählt, mit der bunten Esse, ja, Wahrzeichen von Chemnitz. Chemnitz Kraftwerk Chemnitz Nord. Und immer wieder beschäftige ich mich damit und habe da auch ein bisschen weiter gelernt. Mein Kenntnisstand ist jetzt weiter als noch, als ich diese Sendung gemacht habe. Stand jetzt wird dort immer noch mit Kohle geheizt. Aber es ist so ein verfeinertes Verfahren. Es ist Kohlestaub, der dort verbrannt wird. Und ich habe es euch erzählt, ich bin schon ein paar Mal im Kraftwerk, ich gehe da immer wieder mal vorbei. Du riechst noch nicht mal mehr Kohle. Das ist fast schon steril sauber so. Und was da aus dem Schlot oben rauskommt, das, was wir sehen, ist vor allem Wasserdampf. Gut, ich weiß, CO2 ist unsichtbar, das sehe ich nicht. Es kommt dann auch raus. Aber der Gesamteindruck, wenn ich jetzt einfach so da rangehe und das mit Natur vergleiche, also der Impact, den dieses Kraftwerk auf die Natur hat, der scheint mir doch wesentlich geringer zu sein als sowas. Als solche unfassbaren Staudämme, die Fakten schaffen, die Landwirtschaft, die Landschaft auf Dauer verändern. Das ist Geoengineering im großen Stil. Flüsse wie der Colorado River, wie der Nil, wie die in Asien, die aufzustauen, diese gigantischen Stauseen, du veränderst wirklich massiv das Antlitz der Erde, was es auch ökologisch bedeutet. Soweit möchte ich noch gar nicht denken. Oder es ist nur ein Nebenaspekt, könnte man auch weiterverfolgen. Was bedeutet das eigentlich für die ganzen Lebewesen, die in so einem Fluss leben, wenn da so aufgestaut wird? Und auch da wieder, ich weiß, wir haben das ja in Europa auch. Wir haben in Deutschland auch ganz viele Talsperren, Staudämme, kleine Wasserkraftwerke. Aber das... Wo ist die Grenze der Nutzung? Das ist die Frage. Wenn ich es bei uns da anschaue, wir haben solche Stauseen nicht. Die großen Flüsse, die wir bei uns haben, die natürlich kein Vergleich sind zu der Größe von solchen Flüssen. Aber bei uns Rhein, Elbe, Donau, ich sehe nicht, dass man die so riesen angestaut hat. Wir haben halt auch ganz viele so Wehre. Aber selbst dann beim Wehr sorgt man für, dass es irgendwo einen Pfad gibt, wo dann die Fische irgendwie wandern können oder was auch immer. Das Ding ist einfach ein Block. Ja. Hier ist der Fluss ist blockt. Und wie gesagt, das ist, an manchen Flüssen kommt alle paar Kilometer so ein riesen Staudamm. Was macht das mit der Seele von diesem Fluss? Was macht das mit den Lebewesen da drin? Ne? Das ist keine grüne Technologie. Aber sie ist halt CO2-neutral. Das wird gefördert. Das ist was man haben will. Und ja, letztens ist es halt echt eine Frage, wo fängt man an? Natur können wir nutzen, Ressourcen können wir nutzen, Wasser können wir nutzen. Schon ein Mühlrad ist ein Eingriff. Und wo hört man auf? Und wie gesagt, ich möchte auch nur das als Diskussionsbeitrag nehmen, dass wir uns auch darüber Gedanken machen. Wir sind nicht in der Position, den Äthiopiern zu sagen, hey, ihr Spinter, macht es nicht. Das können wir so nicht machen. Aber trotzdem habe ich wirklich kein gutes Gefühl, wenn immer mehr von den großen Flüssen auf der Welt so verdammt werden. Hot damn, das ist ein Hot damn. Das macht mir wirklich Sorgen. Aber wie gesagt, auch wir in Europa sind ja keineswegs das Vorbilder. Nur bei uns sind halt die Probleme nicht so groß, weil die Flüsse auch viel kleiner sind, weil wir so krasse Sachen eigentlich gar nicht machen können. Aber zum Abschluss auch nochmal zu zeigen, dass auch in Europa eben nicht alles so schön ist. Das Bild habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder so ähnlich. Naja, das geht oft rum. Das ist ein Satellitenbild von Südspanien. Das ist Almeria. Das ist hier die Stadt in der Mitte, glaube ich. Almeria. Und was ist dieses ganze Weiße dort? Das sind alles Plastikplanen. Das ist kein Witz. Das ist alles Plastikplan. Das ist im Süden von Spanien, sind alles sozusagen Gewächshäuser oder Plastikplanen, wo drunter Landwirtschaft betrieben wird. Da kommt das Zeug her, was wir im Supermarkt essen. Und auch da wieder, ich verstehe das ja. Das ist für Spanien hilfreich. Es ernährt letztens ganz Europa. Hier kommt unser frisches Gemüse her, ein Großteil von dem. Und Südfrüchte natürlich auch. Aber nicht nur jetzt Orangen, sondern Gemüse, was wir auf unseren Teller tun. Ja, und in Spanien ist es auch so. Ähnlich wie hier Südwesten USA, ist eigentlich ein sehr trockenes Land. Der größte Teil von Spanien ist sehr trocken, fast schon Halbwüste. Und da gibt es auch nicht so viele Flüsse, da gibt es nicht so viel Wasser. Und auch da, es gibt historisch immer auch mal wieder Dellen, wo die wirklich längere Trockenperioden haben. Jetzt im Moment zeichnet sich auch wieder eine ab in Spanien. Aber ich kann mich erinnern, auch da, als ich noch Kind war, Anfang der 80er, da gab es mal so eine dramatische Trockendürrewelle in Spanien. Da, als Kind hab ich diese Nachricht so schockiert aus der Zeitung, habe ich irgendeine Schlagzeile gesehen. Und ja, natürlich, wir wissen bei Zeitungen, vielleicht übertreiben die auch, aber da wurde wirklich erzählt, so, dass in Spanien zum Teil arme Leute in die Grundstücke von Reichen eindringen, um Wasser aus dem Swimmingpool zu klauen, weil die einfach nichts mehr hatten. So. Das ist schon heftig, das war in den 80ern so. Das heißt, in Spanien hast du auch immer diese Wellen, du hast halt mal sehr trockene Phasen. Und in Spanien ist es auch so, dass das Wasser, was man dort braucht für die Landwirtschaft, das wird aus anderen Teilen von Spanien, diese wenigen Flüsse, die man hat, dort werden auch Aquädukte gezogen, die gehen auch das ganze Land hindurch, damit da unten das Wasser da ist, was man für die Landwirtschaft braucht. Landwirtschaft, von der wir auch profitieren. Also wir können uns da auch nicht ganz rausnehmen. Das ist mir wichtig zu sagen, denn ich wollte eigentlich schon eben diese großen Stauprojekte, Wasserprojekte ansprechen, die aus meiner Sicht ja faustisch sind, die aus meiner Sicht so gegen die Erde gerichtet sind, nicht mit der Erde, nicht den Fluss nützen, sondern den Fluss missbrauchen. Das ist es vielleicht. Es ist keine Nutzung von dem Fluss, sondern es ist ein Missbrauchen. Da ist für mich so die Grenze. Und das ist aber eben nicht nur in anderen Teilen der Welt so, das ist in Europa auch. Nur ist es bei uns halt nicht so krass sichtbar, weil wir halt gar nicht solche Megaflüsse haben. Und dann das Ausmaß halt, dieser Gigantismus, der einen so schockiert, den haben wir in Europa nicht, aber grundlegend haben wir dieselben Probleme. Ja, das war es, was ich euch sagen wollte. Ich einfach mal als Diskussionsbeitrag auf dieses Thema mal eingehen. Ganz aktuell eben verfolgt das, wenn euch das interessiert, was im Südwesten passiert. Gebt es mal in eure Kanäle, in eure Suchfenster ein. Und jeden Tag kommen dort Updates und es wird hochspannend zu sehen, weil es ist immer noch erst Juni. Das heißt, die richtig heiße Phase, die kommt auch dort. Das sind beim Lake Mead, so der Verlust von Wasserlevel, der ist von Tag zu Tag zu sehen. Jeden Tag geht so ein Stück weg. Ja. Wann wird das aufhören? Geht es dann bis in Herbst so? Wir wissen es nicht. Ja. Dramatische Entwicklungen und im ganz Großen sind es halt Fragen von, ja, was ist grüne Technologie? Wie wollen wir eigentlich mit den Ressourcen umgehen? Letztens, klar, wir alle haben Bedürfnis nach Wasser, nach Energie, Landwirtschaft. Klar, Äthiopien hat da volles Recht darauf, sich zu entwickeln. Und übrigens, aber Äthiopien, was meint ihr, was da passiert, wenn der ist jetzt fertig? Wenn das erstmal losgeht in ein paar Jahren, wenn die Turbinen auf 100% laufen, was das für das Land bedeutet? Das wird so einen Schub nehmen. Jetzt schon, allein, dass sie im Staudamm gebaut haben. Die werden in wenigen Jahren, sind die nicht mehr, oder jetzt schon nicht mehr dritte Weltland. Das kann so eine Entwicklung nehmen wie ja, so in den 60ern, 70ern, so Korea oder sowas. Weißt du, so diese Tigerstaaten, Malaysia. Das kann eine extrem schnelle Entwicklung werden. Und das wäre natürlich für ganz Afrika auch irgendwie gut. Das wäre so fast so ein Vorbild für Afrika. Hey, wir müssen nicht nur die dritte Welt sein. Ne? Aber macht bitte nicht dieselben Fehler, so, die aus diesem... aus dieser Ignoranz gegenüber dem Leben von Erde, von Fluss, von Land, die aus dieser Ignoranz kommen. Wir können alles machen auf dieser Welt. Also wir können die Erde nutzen. Ich rede nicht als jetzt wie ein Jäger und Sammler. Wir können diese Welt nutzen. Wir können auch Ingenieurskunst, und ich respektiere die auch, das am Rande, wenn ich diese ganzen Dämme kritisiere, aber hey, rein ingenieursmäßig, diese Bauleistung, die finde ich natürlich faszinierend. Und boah, was Menschen alles können. Wir können die Erde nutzen, wir können Landwirtschaft betreiben, wir können Pflanzen züchten, das ist auch ein Eingriff, weißt du? wenn wir etwas züchten, damit höhere Erträge sind. Das sind alles Eingriffe in die Natur. Okay, das akzeptiere ich, weil wir auch Natur sind, dürfen wir auch. Auch Tiere machen das, Biber bauen Dämme, Biber greifen auch ein und stauen Wasser auf und so weiter. Diese Dinge können wir machen. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Diese Riesenstaudämme sind offensichtlich, also für mich, aus meiner Sicht, völlig übers Ziel hinaus. Also das ist zu viel. Das ist gefährlich. Das ist der falsche Weg. Man muss gucken, wie können wir die Ressourcen, und heute geht es über Wasser, wie können wir die nutzen, ohne zu vergewaltigen, ohne diesen Geschenken, die letztens die Erde uns gibt, ohne die zu zerstören. Wie können wir sie nutzen, aber das ohne zu sehr in dieses Gleichgewicht einzugreifen. Und das ist hier die große Frage. Das ist, warum das Thema so interessant ist. Jo, in diesem Sinne, ich habe alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Verfolgt es weiter. Das ist eine spannende Entwicklung jetzt im Südwesten. Lake Mead ist so der Suchbegriff. Und da gibt es jeden Tag dramatische Updates. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte hier ein paar Impulse geben. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in Kommentaren eure Meinung dort zum Ausdruck bringt, und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. So long. Ciao.